Guten Morgen, liebe Geschwister, nah und fern. Vielen Dank, Musikteam, für das Hineinnehmen mit zwei herrlichen Liedern heute, reich gesegnet und gut vorbereitet für die Predigt. Vielen, vielen Dank dafür. Den dritten Sonntag in Folge dürfen wir das Markus-Evangelium aufschlagen und uns Zeit wieder nehmen, um dieses herrliche Evangelium von diesem herrlichen Jesus Christus miteinander zu betrachten. Heute möchte ich mit euch zuerst den Abschnitt lesen, der als Grundlage für die Predigt dient. Und dann wollen wir beten und dann möchte ich ihn euch auslegen. Lasst uns Markus Kapitel 14 aufschlagen, die Verse 43 bis 52. Markus Kapitel 14, Verse 43 bis 52. Und sogleich, während er noch redet, kommt Judas, einer der Zwölf, heran, mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken, von den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn überliefert hatte, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Einer der dabei Stehenden aber zog Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? Täglich war ich bei euch und lehrt im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber damit die Schrift erfüllt werde. Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm. Und sie greifen ihn, er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Lasst uns beten. Wir stehen noch einmal gemeinsam auf. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir dürfen wieder die Zeit haben, dein Evangelium aufzuschlagen, dein Wort aufzuschlagen, dir darin begegnen und deine Herrlichkeit darin anzuschauen. Wir dürfen darüber nachdenken, wirklich, was dieser köstliche, herrliche Friede in uns ist und woher der kommt, was du für uns getan hast, was es dich gekostet hatte. Herr, danke für diesen Abschnitt, den wir heute haben dürfen, den wir heute lesen dürfen. Ich bitte dich, Jesus, gib mir Vollmacht, gib mir Kraft, gib mir Weisheit, vor allem die richtige Rede, die richtige Art und Weise, gut, verständlich, das Evangelium zu verkündigen. Ich will mitsingen und sagen, lass mich erzählen, Herr. Ich lass mich erzählen von dieser Herrlichkeit. Danke, dass ich die Gelegenheit haben darf und danke, dass du da bist. Amen. Wer von euch gern ein spannendes Buch liest und vielleicht sogar eine spannende Serie sich anschaut, eine interessante, spannende Serie, wird das Gefühl kennen, dass von Spannung, Vorfreude, ja, vielleicht sogar von Neugier, das mich Woche für Woche beim Studium dieses Evangeliums und beim Studium dieser Abschnitte begleitet. Da kann ich ein Stück weit nachvollziehen, was ich so Woche für Woche empfinde. Wenn ich sonntags mit der Predigt an dieser Kanzel fertig bin mit Markus Evangelium, kann ich es kaum erwarten, den nächsten Abschnitt zu lesen. Ich komme nach Hause, wir essen und dann ziehe ich mich zurück und dann will ich schon den nächsten Text lesen, den nächsten Abschnitt, voller Freude, voller Spannung, eben voller dieser Erwartung. Ich will wissen, was kommt als Nächstes? Was kommt als Nächstes? Und normalerweise ist es so, dass ich mir den Montag nach dem Sonntag etwas frei nehme, mir versuche frei zu halten, um von dem Wochenende mich zu erholen, aber ich halte es nicht durch. Und so fange ich an, schon mal die ersten Kommentare, die ersten Wortstudien, kleine Studien zu machen, weil mich das einfach zu arg interessiert und weil ich eine zu große Neugier und zu große Vorfreude auf den nächsten Abschnitt habe. Und wenn ich dann weiß, ich darf dann zum nächsten Sonntag wieder ran, wie heute, umso größer die Freude dann, so wie es heute ist. Nur tut es mir für die Gäste und für die Zuhörer und Zuschauer leid, die erst jetzt dazustoßen. Denn wir sind ja schon fast am Ende von diesem herrlichen Evangelium. Wir sind schon fast durch. Und ich möchte aber eine gute Nachricht euch weitergeben. Man kann mittlerweile heute fast alles nachhören. Man kann mittlerweile heute alles nachschauen. Von daher, die zweite gute Nachricht ist die, dass ihr spätestens rechtzeitig euch eingeklinkt habt. Spätestens rechtzeitig euch eingeschalten habt. Denn hier mit dem heutigen Text, den wir betrachten, kommen wir sozusagen, oder hier beginnt das Finale des Markus-Evangeliums. Mit dem heutigen Text kommen wir zu dem Höhepunkt von dem Markus-Evangelium. Ab diesen Versen, ab Vers 43 bis zum Schluss, das ist der eigentliche Hauptakt, der hier stattfindet. Alles bis dahin war eine Vorbereitung. Alles bis dahin war eine Hinführung. Und war die Vorbereitung für das, was ab jetzt hier geschieht. So lange haben wir dafür gebraucht, um uns vorzubereiten, dahin zu kommen, dahin zu gehen, um das anzuschauen. Aber wie gesagt, wenn du dich heute zum ersten Mal eingeschaltet hast oder heute zum ersten Mal da bist und zum ersten Mal mit teil hast an dieser Reihe zum Markus-Evangelium, dann bist du spätestens rechtzeitig an diesem Punkt eingestiegen. Die Gliederung dieser Verse war keine einfache Aufgabe. So die Aufteilung, wie teile ich diesen Predigttext auf, um euch da hineinzunehmen, das gut auszulegen. Und ich habe mir gedacht, dass es am besten sein wird, wenn ich diesen Text aus der Perspektive eines Regisseurs euch zeige. Ihr habt gemerkt, das ist fast richtig gesagt, gell? Es lag daran, meine Tochter hat mit mir geübt. Die hat mir so ein paar Hilfestellungen gegeben, wie ich das Wort aufteilen kann. Und so mit dem Kopf. Und ich weiß nicht, wie oft ich das zu Hause geübt habe. Jetzt bin ich froh, wenigstens einmal das richtig gesagt zu haben. Mal gucken, es taucht noch ein, zwei Mal in der Predigt auf. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, denke ich, ist das die richtige Perspektive, um diesen Abschnitt zu studieren. Es gibt nämlich einen Hauptakteur in diesem Abschnitt und viele Nebendarsteller. So, es gibt diesen einen Hauptakteur und viele Nebendarsteller. Und dieser Hauptakteur, der eine, um den es eigentlich geht, wir sind darüber nicht verwundert, es ist unser Herr Jesus Christus. Und er wird uns dargestellt als der souveräne handelnde Gott. Diesen Fokus müssen wir behalten. Diesen Fokus müssen wir einstellen. Ihn dürfen wir in all diesen Dingen jetzt, die jetzt gleich kommen, nie aus den Augen verlieren. Ihn wollen wir schauen. Bei den neuen Kameras gibt es heutzutage so eine Funktion, man kann so einen Autofokus einstellen. Und da ist die Möglichkeit, dass man sozusagen ein Gesicht anwählt, es so auf das Touchscreen anklickt und der Autofokus folgt immer diesem Gesicht. Das hilft natürlich, um das Eigentliche im Fokus zu behalten, scharf zu halten. Alles andere verschwindet so ein bisschen in den Hintergrund und wird so ein bisschen unscharf. Und ich hoffe, dass wir beim Lesen der Schrift, der ganzen Bibel, aber vor allem des Markus-Evangeliums und jetzt unseres Abschnittes, nicht versäumen, immer wieder unseren Autofokus einzustellen. Dass wir sozusagen darauf hintippen und sagen, okay, wer soll im Fokus stehen? Wer soll scharf und deutlich uns vor Augen gemalt werden? Und das ist Jesus Christus. Ihn wollen wir hier sehen. Er soll bei uns im Fokus stehen. Alle anderen Nebendarsteller, und sie sind einige davon, die dienen lediglich dazu da, dass die Hauptperson ins richtige Licht gestellt wird. Damit er wirklich zum Tragen kommt und zum Vorschein kommt, das ist die Aufgabe der Nebendarsteller. Jesus Christus und sein Werk ins rechte Licht zu stellen. Es gibt einige von ihnen in diesem Text. Wir haben Judas. Judas, einer von den Zwölfen, einer der 12 Apostel. Wir haben eine große Menge, die von den Hohepriestern, Schriftgelehrten und den Ältesten zu Jesus gesandt wird, um ihn gefangen zu nehmen. Wir haben einen Dabeistehenden, der einem anderen das Ohr abhaut. Wir haben den Verletzten selbst, dem das Ohr abgehauen wurde. Und das ist ein Knecht, ein Diener des Hohepriesters. Wir haben die Jünger, all die Jünger, die Jesus verlassen, alle Jünger, die von Jesus fliehen. Und wir haben einen mysteriösen jungen Mann, der auch das Weite sucht, aber in dem Fall sogar nackt. Wir haben eine Menge Dinge in diesem Text. Und bei all dem und bei all der Neugier, die ihr wahrscheinlich habt, und die größte Neugier, die ihr wahrscheinlich habt, wer war dieser junge Mann? Ich weiß es, das kommt als Letztes und nicht mal heute. Ja, das ist nicht im Fokus und das wollen wir auch nicht im Fokus haben. Wir werden darüber nachdenken, aber wir werden das so anschauen, wir schauen uns Christus an und wie dient all diese Aussagen, wie dienen alle diese Nebendarsteller, wie helfen sie uns, Jesus im rechten Licht zu sehen? Das ist die Aufgabe, die wir auch in diesem Text haben und stellen und in dieser Art und Weise auch diesen Text studieren und auslegen wollen. Zusammengenommen sind 7 Akteure in diesem Abschnitt. Von diesen sieben haben wir einen, den Hauptakteur, Jesus Christus, und eben sechs Nebendarsteller. Sechs Nebendarsteller, die wir hier haben. Diese wiederum kann man nochmal aufteilen, und zwar in zwei Gruppen. Wir haben drei Beschreibungen von Feinden des Sohnes Gottes. Drei Beschreibungen von Menschen, die negativ Jesus gegenüber eingestellt sind. Und wir haben drei Beschreibungen von Freunden des Sohnes Gottes. Von Menschen, die eigentlich positiv Jesus gegenüber eingestellt sind. Das, was sie aber alle hier gemeinsam haben. Sie alle werden vom Teufel, vom Satan instrumentalisiert und gebraucht, um Jesus zu versuchen und zum Fall zu bringen. Ob Freunde oder Feinde, spielt keine Rolle. Jesus ist der Hauptakteur, alles Nebendarsteller, und ob Freund oder Feind, sie sind alle Werkzeuge des Satans. Mit dieser Ausrichtung lasst uns diesen Text anschauen, die Verse anschauen und uns den ersten Akt dieses Dramas mal genauer anschauen, was da wirklich eigentlich passiert ist. Das Erste, was wir tun, den ersten Punkt, den wir uns anschauen, wir schauen uns den Hauptdarsteller an. Also wir richten unseren Fokus, wir markieren auf unserem Display Jesus Christus und sagen, wir wollen ihn sehen, er soll scharf uns vor Augen gemalt werden, er soll im Vordergrund stehen, ihn wollen wir sehen, ihn wollen wir verstehen. Vers 43, ich nehme euch jetzt da mit hinein, Vers 43. Und sogleich, während er noch redete, kommt Judas, einer der Zwölf. Und sogleich, während er noch redete. So beginnt unser Abschnitt, und mit diesem Hinweis, und sogleich, während er redet, bekommen wir die Verknüpfung zu dem, was wir in den letzten Sonntagen miteinander angeschaut haben. Sogleich wann? Während er noch redete. Was redete? Wann redete? Wo redet er? Wir sind immer noch im Garten Gethsemane. Jesus ist nach dem Ringen, nach diesem heftigen Gebetskampf, den er in Gethsemane erkämpft hatte, durchgefochten hat, der ihn wirklich alles abverlangte und ihn alles kostete, ist Jesus Christus den ganzen Weg gegangen, durch die Angst hindurch, durch das Ringen hindurch, und hat sich dem Willen des Vaters unterworfen. Und gestärkt vom Vater, ausgerüstet und ermutigt vom Vater mit dieser Perspektive, ich werde dich zwar in den Tod schicken, aber ich werde dich aus dem Tod herausholen. Mit diesem Wissen gestärkt kommt Jesus heraus und kommt zu seinen Jüngern das dritte Mal und spricht ihnen in diesem Sieg, den letztlich da errungen hat, eine große Herrlichkeit zu, eine große Freude zu, eine große Verheißung zu. Er sagt ihnen, so ruht nun aus und schlaft fort. Vers 41 ist das. Er sagt, ruht euch aus. Warum? Jesus hat alles durchgerungen. Er hat sich seinem Willen des Vaters unterworfen und weiß, was das für die Jünger bedeutet, was letztendlich das für uns bedeutet. Es ist unsere Ruhe. Jesu Sieg wird zum unserem Sieg. Was für ein herrliches Evangelium. Also verspricht er in diese Ruhe und sagt, ruht euch aus. Und somit konnte die Stunde, vor der er sich noch so fürchtete, von der er sprach, Vater, lass die Stunde an mir vorübergehen, jetzt konnte die Stunde kommen. Jetzt war er bereit, in diese Stunde hineinzugehen. Und sie stand unmittelbar davor. Unmittelbar davor war jetzt diese Stunde. Was ist diese Stunde? Was war die Stunde? Lest mit mir Vers 41 nochmal. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft ihn fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen, sie, der Sohn des Menschen, wird in die Hände der Sünde überliefert. Das ist die Stunde, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde überliefert. Diese Überlieferung hatte, oder mit dieser Überlieferung hatten die verschiedenen Akteure dieses Dramas verschiedene Ziele. Das Größte, das Wichtigste und das einzige wahre und Ziel, das sich in diesem allem erfüllen wird, ist das Ziel des Vaters. Es ist der Wille des Vaters, dass der Sohn die Sünden der Welt, vor allem deren, seinen aus der Welt, dass der Sohn die Sünden auf sich nimmt. Der Vater würde all die Schuld auf ihn laden und damit das Ziel verfolgen, dass er das Gericht und den Zorn Gottes von den Seinen wegnehmen würde. Das ist das Ziel des Vaters. Uns von dem Gericht, von dem ewigen Gericht Gottes zu befreien, indem er seinen Sohn an unsere Stadt zur Sünde und zur Sünde machen würde und sein Gericht über ihn ausgießen würde. Das ist das Ziel des Vaters. Das Ziel der Menschen war aber ein anderes. Das Ziel der Menschen in dieser Überlieferung war ein anderes. Judas zum Beispiel hatte ein Anliegen. Er wollte Geld noch machen. Er merkte, das war's. Er war enttäuscht, er würde nicht das bekommen, was er von Jesus erwartete. Und so hoffte wenigstens durch den Verrat noch paar Silberstücke zu bekommen, in dem Fall 30, den Wert eines Sklaven. Er wollte sich noch etwas bereichern an Jesus, wenn er schon so von ihm enttäuscht worden ist, wenn er schon nicht durch ihn reich werden würde. Das war sein Ziel. Er wollte sich etwas bereichern. Das Ziel der Hohepriester, der Schriftgelehrten, der Älteste war nochmal ein anderes. Sie hassten ihn und die wollten ihn beseitigen. Sie wollten ihn töten. Warum? Sie waren neidisch auf ihn. Und das nicht nur neidisch, sondern sie hassten ihn. Sie wollten ihn weghaben, weil in seiner Gegenwart und in seinem Licht sie sehr schlecht dastanden. Sie fühlten sich in seiner Gegenwart permanent schuldig. Also muss er weg. Ihr Ziel war die Überlieferung, Jesus muss weg. Wir müssen Jesus töten. Wiederum ein anderes Ziel. Und jetzt ist wichtig, und jetzt kommen wir zu dem Herzstück, und dass wir in diesem Abschnitt das richtig verstehen, was hier passiert. Es gibt noch jemanden, der auch ein Ziel mit dieser Überlieferung hatte. Und das war der Satan selbst. Und sein Ziel war ein anderes wie das Ziel des Vaters, sein Ziel war ein anderes wie des Judas und sein Ziel war ein anderes wie der Menschen, wie der Hohepriester. Der Satan verfolgte ein komplett anderes Ziel. Und sein Ziel war es, Jesus von seinem Ziel abzubringen. Das Ziel des Satans war, Jesus dazu zu bringen, ihn zu versuchen, ihn anzugreifen, damit er diesen Weg bis zum Ende nicht geht. Satan hat alles daran gesetzt und mit allen Mitteln versucht, Jesus von diesem Ziel, von dem Willen des Vaters, die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen und den Zorn Gottes auch auf sich zu nehmen. Er wollte Jesus von diesem Ziel wegbringen. Und das ist die Versuchung. Die biblische Definition von Sünde ist was? Zielverfehlung. Das ist die Versuchung, die an Jesus trat. Jesus sollte auf diese Art und Weise sündigen, indem er dazu versucht wurde, nicht den Willen des Vaters zu tun. Und dieser Wille des Vaters war, die Sünden auf sich zu nehmen. Darin nahm der Satan jegliche Anstrengung, um dieses Ziel zu erreichen. Also er wollte nicht, dass Jesus ans Kreuz kommt. Wir müssen das jetzt richtig verstehen. Er wollte nicht, dass Jesus ans Kreuz kommt. Er wollte mit allen Mitteln verhindern, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und wisst ihr warum? Weil er wusste, das wird seine Niederlage sein. Er wusste das. Er wusste, dass wenn Jesus die Sünden der Welt am Kreuz auf sich nimmt, er verloren hat. Er wusste, dass der Vater ihnen die Sünde nicht mehr zurechnen würde, den Menschen. Er wusste, dass sie vom Gesetz befreit werden würden und damit von seinem Werkzeug die Menschen zu verführen und sie dann später anzuklagen. Das wusste er auch. Und er wusste, dass wenn kein Gesetz mehr da ist, ist auch keine Übertretung der Sünde da. Er hätte keine Übertretung des Gesetzes. Wo keine Übertretung des Gesetzes, was gibt's da nicht mehr? Sünde. Und was ist der Sündelohn? Tod. Also was würde alles nicht mehr da sein? Genau das. Keine Übertretung, keine Strafe, kein ewiger Tod. Und er wusste, ich verliere dann. Alle seine Werkzeuge, all sein Vorhaben würde zerstört werden. Das wollte um jeden Preis Satan verhindern. Er wusste, was am Kreuz passiert. Er wusste, dass Jesus dort zum Lamm Gottes wird, dass die Schuld der ganzen Welt auf sich trägt. Das wollte Satan um jeden Preis wirklich verhindern. Wie hat er das getan? Wie hat er das umsetzen wollen? Indem er die Menschen manipulierte, instrumentalisierte und gebrauchte, Jesus auf jegliche Art und Weise zu versuchen und ihn von diesem Plan abzubringen. Während die Menschen das Ziel hatten, sich an Jesus zu bereichern oder ihn zu töten, umzubringen, hatte Satan ihre falschen Motivationen, ihre ungläubige Herzen, ihre Hartherzigkeit, ihren Hass, ihren Hochmut, all das hat er genommen und gebraucht und instrumentalisiert, um Jesus von diesem Ziel abzubringen. Sie hatten keine Ahnung, dass sie wirklich Instrumente Satans waren in diesem Moment. Und obwohl sie ihn umbringen wollten, wollte nicht der Satan, dass er am Kreuz stirbt. Er hatte kein Problem, dass Jesus stirbt. Nur nicht am Kreuz. Da dürfte das nicht passieren. Also instrumentalisierte Menschen und schüttete ab diesem Moment bis zum Kreuz Diesen Leidensweg, der beginnt jetzt, schüttet er jegliche Art von Hohn, von Spott, von Hass, von Ungerechtigkeit, von Bitterkeit, jede Art der Sünde über Jesus aus. Mit jedem Nebendarsteller, wird all das auf Jesus ausgeschüttet. Oder Jesus wird mit jedem Nebendarsteller, mit diesem Plan des Satans konfrontiert. Hier geht es um die Versuchung. Hier geht es um die Versuchung, die der Satan an Jesus heranbringt. Sein Plan war, in jedem Akt, der ab jetzt hier kommt, mit jedem Ereignis, mit jedem Nebendarsteller, den wir uns miteinander anschauen werden, verfolgt er ein Ziel, Jesus zu brechen. Jesus von diesem Plan, den er im Garten Gethsemane erkämpft hat, abzubringen. Ihm jeden Grund und jeden Anlass zu geben, zu sagen, nee, das lohnt sich nicht. Ihm dafür zu sorgen, dass er sagt, nein, das ist es nicht wert. Das ist sein Plan. Und dazu gebraucht er all diese Menschen, die in dieser Geschichte mit uns auftauchen. Und liebe Geschwister, aber genau das wusste Jesus. Er wusste, dass das passiert. Es heißt immer wieder, und er kannte das. Er wusste das. Er wusste, was der Satan vorhatte. Das war ihm nicht unbekannt. Er wusste, was Judas vorhatte. Auch das war ihm vorher klar. Er wusste, was der Hohe Rat vorhatte. Er wusste, was Petrus vorhatte. Er wusste, was die Jünger alle tun würden. Er kannte sogar diesen nackten jungen Mann. Er wusste alles. Und weil er das wusste, liebe Geschwister, darum kämpft er so im Garten Gethsemane. Weil er wusste, jetzt wird die Stunde kommen, wo das auf mich von allen Seiten heranbrechen würde. Und er wusste, dass er das standhalten muss. Dass er diesen verschiedenen Versuchungen des Satans nicht erliegen darf. Er darf sich nicht darauf einlassen. Er darf es nicht verleugnen. Sogar er ging so weit, er musste das alles auf sich nehmen. Nicht nur ertragen, nicht nur erdulden, auf sich nehmen. Er hat diesen Kampf gekämpft. Es hat ihn alles abverlangt. Wir haben das gesehen, was es ihn abverlangt hat. Aber er ist dadurch. Und er sagt, es ist genug. Hat's geschafft. Er war bereit. Und liebe Geschwister, jetzt schaut mal Vers 42. Den haben wir in der letzten Predigt nicht mehr mit euch anschauen können. Aber das ist jetzt wichtig für uns. Das ist der Übergang zu dem, was jetzt kommt. Vers 42 heißt, steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Und während er das sagte, und sogleich während er davon redet, kommt Judas. Jesus steht auf und jetzt schaut mal, was er sagt. Versteht das richtig? Jesus ist nicht schizophren. Er sagt nicht zu den Jüngern, schlaft nun fort und ruft aus, jetzt steht auf, lasst uns gehen. Sie denken, hey, was willst du, Jesus? Entweder schlafen oder aufstehen, oder? Er sagt, wenn er sagt, ruht euch aus, schlaft fort und sagt, redet er jetzt nicht, die sollen weiter schlafen. Er sprach von ihrer geistlichen Ruhe. Er sprach davon, dass sie nicht mehr kämpfen müssen. Er hat es für sie getan. Aber wenn ihr jetzt sagt, steht auf, lasst uns gehen, dann passiert Folgendes. Jesus geht diesen Weg jetzt aktiv. Das ist so wichtig. Es ist nicht so, na gut, Vater, dann macht das halt. Na gut, dann lasst das alles über mich kommen, ich gebe mich hin. Und eine Fülle, ein Schauer, ein Wolkenbruch und alles ergießt sich über ihn und er steht wie so ein Häufchen Elend da und kann nichts tun, als das alles auf sich kommen zu lassen. Dieses Bild vermittelt oft Filme, die über die Passion Jesu und all, als ob so Jesus hilflos ausgeliefert war, keine andere Chance hatte, als das alles zu erleben, was er da erlebt hatte. Und still wie ein Lahm musste halt alles das erdulden, er hatte keine andere Wahl. Nein, Jesus hatte die Wahl. Er konnte zu jedem Augenblick dieses Schauspiel beenden. Er hatte die Gelegenheit, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, es ist genug. Ich werde es euch zeigen. Er hat das immer wieder durchblitzen lassen. und hat gesagt, ich habe dir Vollmacht. Wenn er sagt zu den Jüngern, steht auf, dann sagt er, lasst uns es tun. Jesus geht aktiv diesen Weg. Er stellt sich nicht nur drunter unter den Willen Gottes, er ist bereit, ihn zu tun. Und das ist nochmal ein himmelhoher Unterschied. Wir oft fügen uns in den Willen Gottes und sagen, ja gut, dann mach's halt mit mir, gell? Entschuldigung, ich spuck so viel. Gut, dass ihr 1,5 Meter Abstand habt. Ich glaube, ich muss vorher auch immer einen Test machen, damit ihr alles safe seid. Wenn wir mit dem Willen Gottes kämpfen, dann akzeptieren wir ihn und dann sagen, ja gut, dann geben wir uns hin und dann geschieht über uns all das, was Gott mit uns will, und dann ertragen wir es halt. Versteht ihr? Jesus macht es nicht so. Er sagt, ich, dein Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und dann geht er und macht, handelt aktiv. Er tut das, was der Vater will. Er tut das. Und das ist, was hier passiert. Es ist ein aktives Handeln Jesu. Er wusste ganz genau, was der Satan vorhatte. Und er ging diesen Weg aktiv. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 18, niemand nimmt mir mein Leben. Richtig? Ich gebe es und ich habe die Vollmacht, es wiederzunehmen. Der einzige Grund, warum sie mit ihm das tun konnten, was sie gleich tun werden, was wir gleich lesen, was sie tun. Der einzige Grund war, Jesus hat es zugelassen. Er hat es zugelassen. Er hat das aktiv an sich geschehen lassen, obwohl er die Vollmacht hat, jederzeit es zu beenden. Und jetzt versteht ihr, wo die Versuchung liegt. Das ist die Versuchung Jesu. Darauf zielte der Satan ab. Das war seine Strategie. Jesus dazu zu bringen, dass er in seiner eigenen Vollmacht und Kraft sich von dem Willen des Vaters löst und auf seine eigenen Vollmacht und Kraft damit ein Ende bereitet. Das ist die gleiche Art Versuchung wie in der Wüste. Jesus wird vom Geist in die Wüste geschickt, richtig? Und er hungert. Der Vater lässt ihn hungern. Und dann sagt der Satan was, du kannst in deiner eigenen Kraft und Vollmacht jetzt Brot aus Steinen machen. Mach's doch! Das ist die gleiche Art, das ist Wesen dieser Versuchung. Du kannst selber das Ganze beenden. Du kannst selber alles das tun. Du bist doch der Sohn Gottes. Das war sein Ziel, Jesus dahin zu bringen, aus seiner eigenen Vollmacht, aus seiner eigenen Kraft, seinen eigenen Willen zu tun und somit sich von dem Willen des Vaters zu lösen. Darin bestand die Versuchung und die Strategie des Satans. Er flieht nicht, als er sagt, siehe, steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich überliefert ist nahe. Er sagt nicht, lasst uns abhauen. Er sagt, siehe, da kommen die, hey, wir müssen schnell weg. Jesus floh nicht und sie fingen ihn halt irgendwo ein und er hatte keine andere Wahl, nicht entwischt. Das ist nicht das Szenario. Sie kommen, er weiß, und er geht raus, er geht ihnen entgegen. Das ist, was hier mit uns beschrieben wird. Das ist ein aktives Hingeben, ein aktives Handeln ohne Flucht vor dem Willen Gottes. Ohne Flucht vor dem Willen Gottes. Das ist die Vorbereitung, die wir hier haben. Jesus Christus ist der aktiv Handelnde. Jesus ist der Aktivhandel. Steht auf, sagt er, lasst uns gehen, siehe, der mich überliefert, ist nah. Jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt wird das passieren, was passieren muss. Jesus ist der Herr über den Zeitpunkt. Jesus ist der Herr über die Art und Weise, wie es passiert. Er lenkt das Ganze. Sind nicht die Nebendarsteller. Es ist weder Judas, noch der Hohepriester, noch die Menge, noch irgendjemand. Er macht das hier. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Das ist, was ich meine mit dem Fokus vor Augen haben. Sonst wird das Ganze unscharf. Und wir verstehen nicht, was da eigentlich wirklich geschieht. Wollen wir uns die erste Versuchung anschauen? Wird Zeit. Und sogleich, während er mit ihm redet, kommt Judas, einer der 12, heran. Und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten, der ihn überliefert hatte, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wenn ich küssen werde, der ist es. Den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und sprach zu ihm, Rabbi, und küsste ihn. Das ist die erste Versuchung, die wir hier haben. Das ist Judas. Judas, einer von den Aposteln, einer von den Zwölfen. Und liebe Geschwister, die erste Versuchung, die Jesus hier traf, war eine der heftigsten. Die erste und die letzte Versuchung, die Jesus erlebt hat in diesem Weg, waren die heftigsten, die er bekam. Die letzte, das werden wir anschauen, wenn wir durch den Weg gegangen sind, von der ersten, die erste gucken wir uns gleich gemeinsam an. Aber das, die gehörte zu den heftigsten Angriffen, die der Satan Jesus gegenüber getan hatte. Er wusste, er muss gleich mit einem richtigen Paukenschlag beginnen. Er muss ihn gleich hart treffen. Er muss ihn gleich tief treffen. Nierenschlag. Das passiert hier. Und er wusste, wie er das anstellen will. Und den ersten, den er gebraucht, den ersten, den er instrumentalisiert, ist ein Judas. Und Markus macht es deutlich. Er sagt, Judas, einer der Zwölf. Warum sagt es? Er hätte schreiben können, nur Judas. Markus ist wichtig, dass wir wissen, das Wort Gottes sagt, es ist wichtig, dass wir verstehen, dieser Jude war einer der Zwölf. Und darum ist es der erste Schlag, und der so wehgetan hat, der Jesus so wehgetan hat, es ist einer seiner Jünger. Das ist die erste Versuchung, die ihn trifft. Satan hat Besitz vom Judas genommen. Das können wir nachlesen, Johannes Kapitel 13. Er hat Besitz von ihm genommen. Liebe Geschwister, ist das euch klar? Judas war vom Satan besessen. Und in dieser Besessenheit verfolgte er ein Ziel. Und das Ziel war, Jesus so schwer wie möglich zu schaden, ihm so sehr wie möglich weh zu tun. Für Judas war es nur eine letzte, seine Konsequenz, seine Enttäuschung auszudrücken. Jesus zu verletzen. Für den Satan war es, ihn so hart wie möglich zu treffen, ins Innerste zu treffen, in seinem Herzen zu treffen. Und er fand unter den Zwölf einen, den er da instrumentalisieren konnte. Einen von seinen Ängsten, einen seiner Jünger. Und er brachte ihn dazu, dass er bereit war, seinen Lehrer, seinen Rabbi, seinen Meister zu verraten, diesen Verrat zu begehen. Überlegt nur mal, 3 Jahre lebte Jesus mit diesem Mann. 3 Jahre, 24 Stunden, jeden Tag, komplett intensiv, 3 Jahre mit ihm Zeit verbracht. Er hat Tag und Nacht mit ihm gelebt. Jesus gab ihm Vollmacht, als er die Jünger aussandte, die 12 und die 70. Er gab ihm sogar die Vollmacht, Wunder zu tun, Zeichen zu tun. Er hat ihm diese Privilegien gegeben. Er hat die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schmecken dürfen. Jesus Christus hat ihm die Kasse anvertraut. Hat ihm einen wichtigen Job gegeben. Das Geld ihm gegeben. Die Verwaltung ihm gegeben. Er war mit ihm am Tisch. Er hat mit ihm Gemeinschaft gehabt. Er hat mit ihm gegessen, er hat mit ihm getrunken, er hat mit ihm geschlafen. Er ist mit ihm gelaufen. Er hat sich 3 Jahre sich in diesen Mann investiert. Und ich werde euch gleich zeigen, er behandelte ihn nicht, obwohl er wusste, wer er war, nicht schlechter. Er behandelte ihn keines bisschen schlecht, im Gegenteil. Er vertraute ihm so viel an. Er gab ihm jeden Grund, ihn wirklich zu lieben. Er gab ihm wirklich jeden Grund, ihm nachzufolgen. Er hat sich wirklich in diesen Mann investiert und seine Liebe ihm gegeben. Genauso wie er den anderen 12 ebenfalls gab. Judas gehörte nicht zu dem Kreis der 70er oder zu dem Kreis derer, die immer wieder mit dem Scharenweise nachfolgten. Er gehörte zu dem engsten Kreis, nur nicht zum allerengsten. Nur da durfte er nicht dabei sein bei Berg der Verklärung. Er durfte nicht dabei sein, wenn die Tochter auf Jairus auferweckt wurde. Aber sonst war er war privilegiert. Jesus hat sich wirklich in diesen Mann, wirklich in ihm investiert. Und so war dieser erste Schlag, ein erster Schlag eines engsten Vertrauten. Und darum saß er so heftig und darum war er so schwer zu verdauen. Er war aus dem engsten Kreis, er war aus den Zwölfen. Wie schmerzvoll diese Erfahrung war, zeige ich euch an 2 Psalmen. Geht mit mir Psalm 41. Psalm 41, ich lese Vers 10. Das Wort Gottes bezeugt das, von was wir hier reden und offenbart uns die Gefühle Jesu. Schaut mal in Psalm 41, Vers 10. Ich erspare euch jetzt an dieser Stelle die Argumentation, dass die Rede von Jesus hier ist. Ich denke, die meisten von euch werden mir hier schon folgen können. Aber ich lese ab Vers 10. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Genau das. Schaut mal, selbst mein Freund, wie bezeichnet Jesus Judas? Wie? Freund. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, dem ich alles anvertraute, ich habe ihm vertraut, ich habe ihm Dinge gegeben, ich habe ihn mit hineingenommen, ich habe ihm die Kasse gegeben. Das offenbart, dass Jesus gegenüber Judas kein hartes Herz hatte. Er vertraute ihm, er bezeichnete ihn als Freund und er sagt, und der, was hat er getan? Er hat die Verse gegen mich erhoben. Das bedeutet, er will mich töten. So wie die Verse, die der Schlange in den Kopf zertritt. Das ist das Bild. Er will mich vernichten. Psalm 55 drückt noch größer diese Enttäuschung und drückt noch mehr den Schmerz aus, den Jesus mit dieser Versuchung, mit diesem Tiefschlag erlitten hat und erdulden musste. Psalm 55, ich lese auch ab Vers 13. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich von ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch, meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, im Haus Gottes gingen in festlicher Unruhe. Das ist das Gefühl Jesu. Er sagt, dass die Hohepriester so daherkommen, ist mir klar. Dass die anderen mich so hassen, das ist mir absolut klar. Sie kennen mich nicht. Aber du musst doch wissen, wer ich bin. Du bist doch mein Freund. Wir haben doch Zeit miteinander verbracht. Das ist, was Jesus sagt. Wir haben doch Zeit miteinander verbracht. Weißt du, wenn die mich höhnen, dann drehe ich mich um, ich gehe weg, da rein, da raus, ist okay. Man weiß doch, man kann doch damit umgehen, wenn die Leute einen nicht mögen, dann kann man damit umgehen. Irgendwann lernt man das. Was erwartet man sonst? Und das irgendwann mal trifft das einen auch nicht mehr so hart. Ist okay. Aber wisst ihr, was weh tut? Wenn du denjenigen, den du vertraust hast, wenn du denjenigen, die du in dich investiert hast, jahrelang, 3 Jahre gelehrt, gepredigt, Seelsorge gemacht, in Haus und alles geteilt hast, zum Essen eingeladen hast, dich wirklich in sie investiert hast und die dann sich gegen dich drehen, sich gegen dich wenden und dich verleumden, verraten. Ich maß mir nicht an zu sagen, ich kann wirklich nachvollziehen, was Jesus fühlte, aber ein bisschen davon kenne ich. Und ich sage euch, das tut weh. Ich will für uns es so sagen, dass die Welt uns hasst, das ist doch okay, oder? Das verstehen wir. Damit können wir doch einigermaßen umgehen. Aber wenn Geschwister, wenn Brüder und Schwestern gegen einen aufstehen und den Rücken zudrehen und verleumden, das sitzt tief. Das ist ein harter Schlag. Das zu verdauen, ist nicht einfach. Das ist, was Jesus erlebt. Der erste Schlag, das erste, was er bekommt, die erste Wucht, er wird von dem verraten, von dem er sagt, du bist doch mein Freund. So herrlich, wie er das ausdrückt, er sagt, schaut mal, sondern ein Mensch meinesgleichen. Du bist doch einer von uns, könnte man sagen. Ein Hiesiger. Du bist doch einer von uns. Wir sind doch gleich. Mein Freund und mein Vertrauter. Wir haben doch einen vertrauten Umgang miteinander. Wir sind doch mehr als nur so Bekannte im gleichen Dienst. Wir haben doch einen vertrauten Umgang miteinander. Du, wir haben schon wie viele Nächte haben wir da im Garten miteinander geschlafen? Seite an Seite, Rücken an Rücken. Wie lange haben wir das getan? Dann heißt es, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten. Erinnerst du dich, wie schön die Gemeinschaft miteinander war? als wir Dinge miteinander unternahmen, all das erlebten, ins Haus Gottes gingen mit festlicher Unruhe. Das heißt, mit voller Freude, Vorfreude. Kannst dich nicht erinnern, dass wir dann zum Haus Gottes gingen und gemeinsam uns darauf freuten, in Gottesdienst zu gehen. Und du verrätst mich? Das sitzt tief. Das sitzt sehr tief. Wie hat er das getan? Gehen wir zurück zum Markus-Evangelium. Wie hat er das getan? Und jetzt kommt das Schockierende, was von dem ihr schon alle was gehört habt. Und ich weiß nicht, ob wir es verstehen, was er da getan hat. Und warum er das getan hat. Jesus überliefert seinen Meister, seinen Rabbi, mit dem intimsten Zeichen, mit der intimsten Zuneigung der Verbundenheit, mit einem Kuss. Wir lesen, wen ich küssen werde, der ist es. Wen ich küssen werde, der ist es. Und er kam, trat sogleich zu ihm, Vers 45, und spricht, Rabbi, und küsst ihn. Meister, Lehrer, und gibt ihm einen Kuss. Judas verrät Jesus, sein Freund, sein Gefährten, sein Gemeinschaftskameraden. Er verrät ihn mit dem intimsten Zeichen der Zuneigung, mit einem Kuss. Sklaven küssen die Füße ihrer Herren als Unterwerfung. Untergebene küssen die Hand des Königs als Unterwerfung. Freunde küssen die Backe oder den Mund, die Lippen oder die Stirn eines Vertrauten, eines Geliebten. Das ist der Kuss, nicht die Füße, nicht die Hand. Das ist ein Kuss eines Freundes. Das ist ein Kuss, mit dem er in einer intimen Gemeinschaft ist. Als Jesus bei einem Pharisäer zu Hause war, und da kam eine Frau, eine Sünderin, der viel vergeben war, und mit Tränen wusch sie die Füße Jesu und trocknete mit den Haaren ab. Ihr kennt die Geschichte, in Lukas Kapitel 7, glaube ich, steht sie. Und dann, alle regen sich darüber auf, und dieser Pharisäer regt sich darüber auf. Und wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Du, als ich in dein Haus kam, hast du mir nicht einmal einen Kuss gegeben. Sie aber küsst die ganze Zeit meine Füße und wäscht mit ihren Tränen und Haaren meine Füße. Du bist mir nicht bereit, diese Gemeinschaft zu geben, diese Zuneigung zu geben. Sie tut das. Von so einem Kuss ist hier die Rede. Paulus schreibt das. Ich habe im Römer Kapitel 16, 1. Korinther Kapitel 16, 2. Korinther Kapitel 13, müsst ihr euch jetzt nicht merken, 1. Thessalonische Kapitel 5, redet er immer wieder am Ende seinen Brief. Und wisst ihr, was er den Kindern der Urgemeinde sagt? Sie sollen sich einander küssen mit dem heiligen Kuss. Kuss. Sie sollen küssen. Warum? Er spricht vom heiligen Kuss. Von so einem Kuss ist die Rede. Kuss der Bruderschaft. Eine Zuwendung, dass man eins ist. Und heiliger Kuss ist deswegen, weil er nichts körperlich an sich hat, sondern eine geistige Verbundenheit darstellt. Petrus sagt es im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 14, haben wir unsere Bibelstunde angeschaut, redet von dem Kuss der Liebe sogar. Das ist ein Liebesbeweis gewesen, der Zuneigung, der Intimität. Was für eine heuchlerische Tat. Judas kommt, küsst Jesus, sagt, Rabbi, muah. Und wisst ihr, was Jesus ihm antwortet? Geht mit mir ins Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Parallelbericht. Lukas, Kapitel 22, Vers 48. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Das ist die Reaktion. Bei Markus finden wir das nicht. Aber das ist, als Judas kam und das getan hat, guckt Jesus Judas an und sagt, Judas, so willst du mich verraten? Auf diesem Weg? mit dem Intimsten, mit dieser Bezeugung, dass du mich liebst, willst du mich verraten? Versteht ihr, warum das so wehgetan hat? Er sagt, er tut etwas nach außen hin, küsst Jesus, sagt Rabbi. Aber das ist keine Zuneigung, das ist ein Verrat, das er tut. Das saß tief. Das saß wirklich tief. Ich weiß nicht, ob du dich gefragt hast, warum hat er das getan? Warum hat er Jesus so verraten und warum auf diese Art und Weise? Warum musste Judas überhaupt da antanzen? Warum kam er? Warum hat Jesus Judas das getan? Er hätte doch kommen können, Finger zeigen, ich zeige jetzt auf keinen, das macht man nicht. Das ist er. Wäre doch klar, oder? Er könnte sich hinstellen und ihn, hier, das ist er, das ist er, das ist der sogenannte Rabbi. Den müsste gefangen nehmen. Das wäre doch eine Art und Weise, oder? Jeder wüsste es. Warum er notwendig war, es war dunkel. Zwar hatten sie Fackeln, aber das war irgendwo im Garten Gethsemane. Es war dunkel, da gab es ein paar seiner Jünger, man wusste nicht genau, wer ist er. Und auf dem Haftbefehl stand nur einer, Jesus. Also musste einer ihn identifizieren. Wie in euren Serien. Es brauchte so einen Insider, einen Maulwurf, so einen, wie nennt man den? Egal, ich habe es im Kopf. Auf jeden Fall nichts Gutes. Es hat so einen gebraucht, der sich eingeschlichen hat bei ihnen, sie entlarvt hat und dann gesagt, das ist er. Es brauchte einen, der Jesus identifiziert. Und Judas, das war seine Aufgabe, im Dunkeln zu sagen, das ist er, den müsst ihr gefangen nehmen. Er tat das, aber wie gesagt, er hätte es doch auf jede andere Art und Weise hätte tun können. Warum tat es auf so eine abscheuliche Art und Weise? Auf so eine heuchlerische Art und Weise. Ich möchte euch das kurz zeigen, warum er das tat. Weil der Plan Satans ein anderer war. Der Plan Satans war was? Jesus so hart wie möglich gleich zu Beginn zu treffen. Und er wollte nicht nur, dass einer seiner engsten Vertrauten ihn verrät, sondern er wollte, dass er ihn auf die abscheulichste Art und Weise ihn verrät. Dieser Schlag musste von Anfang an, sofort, wie bei einem Boxer, es musste sofort sitzen, er musste sofort in die Knie gehen. Sofort. Keine Vorlaufzeit. Das war der Plan Satans. Der Plan Judas aber, wie immer, ein etwas anderer. Warum tat Judas das? Das, was der Satan damit vorhatte, ist offensichtlich. Warum tat Judas das? Judas tat es, liebe Geschwister, aus einem Grund. Er wollte immer noch rumheucheln. Er wollte immer noch, dass man nicht weiß und nicht begreift, dass er es war. Überlegt mal, er hat immer noch den Plan, im Verborgenen zu bleiben. Er hat immer noch die Absicht, sich nicht zu erkennen zu geben, dass er der Verräter ist. Als Judas da weg war, verstanden die Jünger nicht, warum er weggegangen ist. Jesus schickt ihn weg nach dem Essen der bitteren Kräuter. Er hatte keinen Anteil mehr am Abendmahl gehabt. Nicht vom Brot gegessen, nicht vom Kelch getrunken. Er ist gegangen und die dachten, er muss noch was besorgen. Jetzt kommt er zurück, eine Riesenmenge kommt mit ihm. Jetzt muss Judas eine Erklärung finden dafür. Er kommt nicht und sagt, ich bin der Verräter, das ist er. Sein Plan und seine Gedanken, ich muss so darstellen, als ob ich damit hier gefangen werde. Sie haben mich wahrscheinlich in der Stadt gefunden, haben mich dazu gezwungen, dass ich herkomme. Hat mich dazu gebracht, dass ich euch hier in die ganze Menge herführe, aber ich bin noch immer noch für Jesus. Also überlegte, wie kann ich Jesus verraten, dass die anderen wissen, wer Jesus ist, aber die Jünger und Jesus nicht weiß, dass er ihn verrät. Das ist der Plan. Wie kann ich so tun, als ob ich nicht der Verräter bin und keiner kommt drauf und trotzdem der Plan funktioniert. Also denkt er, ich würde sagen, Rabbi, mein Lehrer, ich küsse dich. Und die anderen wissen, das ist er. Und dann sollten sie ihn sofort gefangen nehmen. Überlegen, was Judas sagt. Er sagt, den greift und führt ihn sogleich weg. Packt ihn. Sorgt dafür, dass er nicht abhaut. Wir müssen ihn sofort binden. Gib ihm keine Gelegenheit, sich zu wehren. Dann habe ich ein Problem. Wisst ihr, wovor Judas Angst hatte? Er wird überführt. Wovor hat er Angst? Er wird entlarvt. Wie viele Menschen waren zu dieser Zeit begeistert von Jesus? Wie viele? Es gab einen, von dem wahrscheinlich sehr große Angst hatte. der sehr schnell ein Schwert ziehen konnte. Ein Eifrigen. Was ist, wenn die Jünger rauskriegen, Judas ist der Verräter? Er hatte Angst vor Rache. Er hatte Angst vor Konsequenzen. Er hatte Angst, entblößt und dargestellt zu werden, eben das als der Verräter ist. Und von den Folgen, die ihn dann erwarten. Er wollte nicht, dass die wissen, dass er es ist. Also überlegte diesen listigen, diesen abscheulichen, diesen Plan und wollte immer noch so tun, als ob er ein Nachfolger Jesu ist. Wollte immer noch heucheln, immer noch was vorspielen, obwohl es nicht war. Und er war ein Meister drin. Er war der begabteste Nebendarsteller dieser Geschichte. Er war ein Meister dieser Schauspielerei. Er war der Meister der Heuchlerei. Schaut mal, 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Von Anfang an ihn nicht glaubend. Von Anfang an. Von Anfang an andere Ziele verfolgt. Er hat permanent sich an der Kasse bedient. Richtig? Hat es irgendjemand gemerkt? Nee. Hat jemand gemerkt, dass er Jesus nicht liebt und so nur so nachfolgt? Nee. Er war so gut, dass sogar als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, alle sagen, war ich, doch ich nicht. Und Petrus sagt, Johannes, frag doch mal Jesus, wer ist? Und Jesus sagt, ich zeig's euch. Dann sagt, ich werde das Brot eintunken, die bitteren Kräuter, und werde es dem geben. Und der es mit mir isst, der ist es. Und fallen alle aus einem Wort, Judas! Jesus sagt, das ist er. Und sie sagen, nö. Sie konnten es sich nicht vorstellen, dass es Judas ist. So ein gewiefter Schauspieler war er. Und selbst hier in diesem Akt heuchelte er Ergebenheit, heuchelte Liebe vor, bloß nicht erwischt zu werden. Und bloß nicht entlarvt zu werden. Darum der Kuss. Darum tut er das, was er tut. Der erste Schlag des Satans saß tief. Der erste Schlag des Satans saß hart. Doch der zweite und der dritte und viele weiteren folgen noch. Und das ist erst der erste. Ich möchte mit einem Vers die heutige Predigt schließen und diesmal mit etwas Traurigkeit auf den übernächsten Sonntag zu warten. So wie nächsten Sonntag darf der Ruben, Entschuldigung, das war nicht gemeint. Ich freue mich, dass der Ruben nächsten Sonntag an dieser Kanzel uns dienen darf. Aber übernächsten Sonntag, statt der Ehepaar-Freizeit, machen wir hier dann weiter mit unserem Text. Und wir werden uns die anderen Nebendarsteller anschauen. Und schauen, wie, auf welche Art und Weise der Satan sie manipulierte, Jesus zu versuchen. Wir werden uns mit dieser Menge uns beschäftigen. Wir werden uns mit diesem Mann, der das Schwert zieht, beschäftigen und sogar uns diesen nackten Mann uns anschauen. Aber ich möchte mit einem Vers schließen, der sehr gut ausdrückt, was wir hier gerade studieren, was wir hier gerade anschauen. Johannes Evangelium, Kapitel 14. Ich lese ab Vers 30. Das drückt sehr gut aus, das, was wir uns anschauen. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Er sagte das, bevor er sich auf dem Weg über den Bach, Kidron-Tal, diesen Bach überquerte, zum Ölberg ging und in Gethsemane diesen Kampf ausfocht. Kurz davor hat er das gesagt. Ich lese euch nochmal. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt. Jetzt weiß er, jetzt kommt er. Nicht Judas kommt, nicht Hohepriester, Schriftgelehrt, nicht die Menge. Der Fürst der Welt kommt, der Satan kommt. Das weiß er. Und jetzt schaut mal, was passiert. Und das ist so gut. Und in mir hat er gar nichts. Oh. Er findet nichts in mir, um mich auf irgendeine Art und Weise zum Fall zu bringen. In mir hat er nichts. Es gibt in meinem Herzen, in meinem Willen, in meiner Unterwerfung gibt es nichts, was ihm helfen könnte, mich zum Fall zu bringen. Es gibt nichts in meinem Herzen, was ihm helfen könnte, mich von diesem Plan wegzubringen. Nichts. In mir hat er nichts. Und der Satan wird versuchen, auf so viele Art und Weise, und er wird immer an den gleichen Punkt kommen. Und ich werde euch nach jeder Begebenheit, nach jedem Nebendarsteller, werde ich euch diesen Vers lesen. Und in mir hat er nichts. Und das ist der Beweis. Er hat nichts gefunden. Nichts gefunden. Und darum sagt er Vers 31, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Lasst uns es tun. Lasst uns gehen. Es ist Zeit, das zu tun, wozu ich in die Welt gekommen bin, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um die Sünden auf sich zu nehmen, den Zorn Gottes von uns abzuwenden, uns zu befreien von den Konsequenzen der Sünde des Todes. Lasst uns gehen. Wie herrlich, dass Jesus auch dieser Versuchung widerstand. Und ich sage euch zum Schluss noch, warum. Warum hat er das getan? Weil er vorher gewacht hat. Das ist die Frucht von Gethsemane. Ich werde euch zeigen, die Jünger haben nicht gewacht. Und als ihnen die Versuchung kam, was passierte? Jesus wachte. Und als er in die Versuchung kommt, was passiert dann? Der Satan findet nichts in ihm, weil er wachte. Amen.